Der perfekte Zeitpunkt. Wir haben eine Serie gehabt, wo es um Zeitqualität ging, wo wir über Zeit nachgedacht haben, die Zeit, die uns gegeben ist, das Leben, das wir haben, wie wir es einsetzen können. Und natürlich, wenn wir über Zeit nachdenken, dann denken wir auch über das nach, was Gott geplant hat. Und ihr habt alle die Weihnachtsgeschichte schon tausendmal gehört und ihr habt alle das im Ohr. Und das hat immer was mit Zeit zu tun. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da gab es einen Zeitpunkt, den perfekten Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, so, jetzt starten wir die Rettungsaktion und ich sende meinen Sohn, um die Welt zu retten. Nicht nur dich, sondern Gott liebt die Welt. Er hatte die gesamte Welt, seine gesamte Schöpfung im Blick, als er seinen Sohn sandte. Und natürlich, wir haben diese Geschichte im Ohr, wir haben sie x-mal gehört, tausendmal gehört. Und oftmals ist es so, dass wir ein bisschen so eingefangen werden in dieses Klingeling dieser Weihnachtszeit. Wir werden eingefangen in das Süßliche, in das Kommerz, in auch in irgendeiner Weise in eine Täuschung und dann natürlich brutal erschüttert, wenn solche schlimmen Dinge passieren, wie jetzt kürzlich in Magdeburg. Und gut, das ist unglaublich schlimm, aber wenn du weiter guckst, es gibt so viel Schlimmes, was gleichzeitig auch jetzt passiert ist. Und da kann es schon mal sein, dass du dann vielleicht sagst, ja, ist Weihnachten vielleicht wirklich nur ein Fest? Ist Weihnachten vielleicht nur eine Illusion? Sehen wir überhaupt richtig? Morgens früh, wenn ich aufstehe, habe ich so eine Tradition, dass ich, bevor ich alles andere mache, erstmal Kaffee koche. Kaffee ist wichtig, Kaffee hält mich am Leben. Erstmal eine Tasse Kaffee, dann gehen die Augen auf und dann richte ich so ein bisschen die Supplements zu für meine Frau und für mich, so Vitamin C und was man sonst so nimmt, Omega-3, was einem so im Alter gut tut. Und da ich noch nicht ganz wach bin, passiert mir dann oftmals, dass mir eine von diesen Biestern auf den Boden fällt, weil ich irgendwie, keine Ahnung was, ungeschickt mich anstelle. Und ich habe dann auch noch keine Brille auf, ich sehe zwar auch ohne Brille was, aber diese Tablette, die da auf den Boden gefallen ist, sehe ich nicht. Und dann muss ich auf die Knie gehen und muss so flach über den Boden peilen. Stellt euch das mal vor, wie ich da im Bademantel flach über den Boden peile, echt keuch, so am frühen Morgen, noch nicht ganz wach, um die Tablette zu sehen. Dann sehe ich sie auch, weil ich will nicht in so eine Omega-3-Soße reintreten, ich will es nicht in meine Füße haben, nicht in den Teppich, nirgendwo hin. So, ich muss mich praktisch auf die Knie begeben, ganz klein machen, ganz flach machen, um richtig zu sehen. Und als ich letztens Jordan Peterson hörte, über warum viele Menschen Gott nicht erkennen, sagt er diesen Satz, der mir so ins Herz gefallen ist, weil sie nicht tief genug schauen. Und da habe ich mir so gedacht, vielleicht ist es wirklich so an diesem Weihnachten, dass wir neu auf die Knie gehen müssen, neu uns demütigen müssen, neu vielleicht auch das ein oder andere, was wir so als Konzept im Kopf haben, einfach mal loslassen müssen, um klar zu sehen. Denn wenn du da hinguckst, auch jetzt die Bilder, die wir gerade gesehen haben in diesem Trailer und was du auch später siehst, und vielleicht hast du eine Krippe zu Hause und da ist auch Maria und Josef und das Jesuskind, wenn du da hinschaust, was siehst du? Was siehst du? Siehst du den Vater? Siehst du den Retter der Welt? Siehst du den König? Siehst du den Schöpfer? Siehst du den, der alles in seiner Hand hält? Siehst du den, der alles regiert? Oder siehst du nur irgendwie ein religiöses Gedudel, in das du dich hineinnehmen lässt? Und wenn du angenommen, du würdest jetzt dich demütigen und auf die Knie und vielleicht sogar beten und genau hinschauen und du würdest ihn sehen, was würde das dann bedeuten für dich? Denn die Weihnachtsgeschichte ist alles andere als eine süßliche Geschichte. Gerade wenn du schwanger bist oder gerade schwanger warst oder überhaupt jemals schwanger warst, dann kannst du das nachvollziehen, was das bedeutet, wenn man das in die heutige Zeit übersetzt, dass du auf irgendeiner Bahnhofstoilette dein Kind zur Welt bringen musst und umgeben bist von Leuten, die Kalaschnikows tragen und in der Gegend rumballern, weil diese Zeit damals war ungefähr ähnlich wie die heutige Zeit. Mächte sind gekommen und haben angebetet, aber gleichzeitig haben Mächte gemordet. Es gab Herrlichkeit und Lobpreis und Engel und es gab fantastisches, so ein bisschen so kleiner Vorgeschmack von dem, was wir gerade erlebt haben. Auf der anderen Seite aber Flucht und Vertreibung, Angst um dein Leben. Das war alles gleichzeitig und in diese Zeit, die eigentlich im Wesentlichen gar nicht anders war als unsere Zeit, hat Gott gesagt, so, jetzt komme ich zu euch, ich komme zu euch. Und Johannes, der Augenzeuge war zur Zeit Jesu und der uns das aufgeschrieben hat, also wenn du überhaupt jemals ein Buch lesen möchtest, und ich bin fast hingerissen nochmal, uns auch mit durch das Johannesevangelium bis nach Ostern nächstes Jahr nochmal durchzuführen. Dieses Johannesevangelium ist so powerful, weil du einen Augenzeugen hast, der das leibhaftig erlebt hat und noch gar nicht lange, nachdem Jesus dann gestorben und auferstanden ist und zum Vater gefahren ist, aufgeschrieben hat. Das heißt also, der hatte das noch alles total im Gedächtnis, war ja auch sehr eindrucksvoll. Und er sagt und eröffnet so seinen Brief, sein Evangelium im ersten Kapitel, wo er sagt, er, der das Wort ist, also bevor du bist, war er. Also Jesus war von Anfang an er, der das Wort ist, der gesprochen hat. Er, der Schöpfer, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Gemeinschaft in eins, Gott selber, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Es ist der einzige Gott, der Mensch werden wollte. Viele Menschen wollen Götter werden, aber Gott wollte Mensch werden. Warum? Weil er uns so sehr liebt und uns nur so retten konnte und uns nur so frei machen konnte, indem er Mensch wurde. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Was siehst du, wenn du dahin schaust? Was siehst du, wenn du auf Jesus schaust? Was siehst du, wenn du auf die Krippe schaust? Was siehst du, wenn du auf diesen Säugling schaust? Im Grunde ist es so, Gott hat sich gedacht, wisst ihr was, Leute? Ihr mit eurem Stolz, mit eurer Philosophie, mit eurem Hochmut, mit eurem, ihr wisst alles besser als ich. Ich bringe euch mal so richtig durcheinander und stelle mal so richtig alles auf den Kopf. Und man könnte sich ja so, wenn man sich so einen Film vorstellt, könnte man sich ja überlegen, Gott kommt als so ein König auf einem Pferd mit einem ganzen Heer und geht in die Schlacht und kämpft und bringt um und so diese Vorstellungen, die sich ja auch dann später so entwickelt haben. Und Gott sagt, wisst ihr was? Ich komme als Baby. Das wäre das Naheliegendste. Und natürlich sagen die auch, woran sollen wir das erkennen? Und dann sagt der Engel, glaube ich, sagt es, an Windeln werdet ihr das erkennen. Na toll, also ich habe in meinem Leben viele Windeln weggewechselt. Das ist jetzt gerade nicht so eine gute Botschaft für mich. An Windeln wirst du das erkennen. Okay, du kommst als Baby, Gott, ernsthaft jetzt? Warum? Weil Jesus hat ja viel dazu gesagt, aber er sagt, wisst ihr was, wenn ihr an mich denkt, müsst ihr komplett anders denken. Das habt ihr vielleicht schon kapiert, dass ich anders bin. und dass ich anders ticke und dass ich anders funktioniere und dass ich anders denke und dass meine Gedanken so viel höher sind als eure Gedanken, dass ihr mich sowieso nicht verstehen könnt. Warum soll ich euch nicht ein bisschen herausfordern und es mal gerade so machen, wie ihr es nicht erwarten würdet? Und dann sagt Jesus, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, also wenn du geschaut hast und wenn deine Augen geöffnet wurden, und vielleicht geht das wirklich nur, wenn du ein bisschen tiefer schaust, wenn du ein bisschen demütiger wirst, wenn du ein bisschen mehr auf deine Knie gehst, wenn du ein bisschen mehr deine eigenen Vorstellungen und deine eigenen Regeln und deine eigenen Ansprüche und deine eigene Denkweise ein bisschen zur Seite nimmst und einfach dich einlässt auf das, was da Gott gerade tut, dann sagt Jesus, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Und du denkst dir, Jesus, das Baby, das kann ich irgendwie noch checken, aber was? Gott selber sehe ich da? Den Vater selber? Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, die mit ihm unterwegs waren. Ihr habt ihn bereits gesehen. Und dann sagt Philippus, so wie du jetzt auch, so unglaublich guckst, check ich gerade nicht. Was meinst du, wir haben ihn gesehen? Wann, wo, wie? Wie haben wir den denn gesehen? Zeig uns den Vater, das würde uns ja reichen. Mach mal irgendwie tschakapum und dann sehen wir den Vater. Dann sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Geh mal so das nächste Mal an die Krippe dran und schau hin und sag, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und frag dich dann, wie ist Gott? Welche Vorstellungen habe ich eigentlich von Gott? Und wie ist Gott wirklich? Und wie ist Gott zu mir? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Ihr habt ihn bereits gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig mir den Vater? Philippus, checkst du es nicht? Paulus hat das nochmal versucht, so ein bisschen aufzudröseln, damit es uns auf die Füße fällt, damit wir irgendwie, also weil mir geht es genauso wie euch, ich schaue dahin und denke mir, ich sehe einen Säugling, ich sehe Windeln, ich sehe Schwachheit, ich sehe. Und dann sehe ich aber auch, und das ist ja das, was da verborgen ist, du siehst ja in diesem Menschen, wenn du mal allein das von dem Menschen her siehst, allein schon bei der Befruchtung, siehst du ja eine Explosion. Und du siehst ja Potenzial und du siehst ja, ein Säugling ist ja nicht ein Säugling, sondern ein Säugling könnte Johann Sebastian Bach sein in seiner Berufung. Und Generationen von Menschen mit seiner Musik berühren. Das könnte man ja auch sehen, wenn man da in die Krippe guckt und dieses Baby da drin sieht. Man könnte ja auch sehen, dass das keine Ahnung wer ist. Also wisst ihr, da gibt es viel mehr zu sehen, als du vielleicht nur einfach, wenn du hinschaust, sehen kannst. Und Paulus sagt, Ich will euch das mal ein bisschen klar machen und schreibt das an eine Gemeinde in Galatien und das, er hat da einen ganzen Brief geschrieben, das heißt, der heißt der Galaterbrief, finden wir im Neuen Testament, und da schreibt er, doch als die Zeit dafür gekommen war, das ist jetzt das Thema unseres Gottesdienstes, perfekter Zeitpunkt, als die Zeit perfekt war für Gott, sandte Gott seinen Sohn, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Also der wurde einer von uns. Das ist im Grunde die Message. Von einer Frau geboren ist noch wichtig. Alles andere, was man sonst noch sagen könnte, ist nicht so wichtig. Kann man sehen, muss man nicht so sehen, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er von einer Frau geboren wurde und Mensch wurde, wie du und ich. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Das heißt, Gott hatte nichts anderes im Sinn, als zu sagen, du und du und du und du und du, du sollst jetzt frei werden, du sollst jetzt mündig werden, du sollst jetzt in alle Rechte eingesetzt werden, die du als Sohn und Tochter Gottes hast, verheißen bekommen hast, wo Gott gesagt hat, das will ich meinen Menschen schenken, das war ursprünglich von Anfang an mein Plan. Alle Rechte, also Erbe, Sohn, Tochter, wenn wir da rechtlich drüber nachdenken, das ist auch in Deutschland mit einer ganzen Menge Rechtskram verbunden und es ist ein Status, den man einfach dann auch so ohne weiteres nicht mehr genommen werden kann. Aber warum ist das notwendig? Warum ist das notwendig, dass Gott seinen Sohn gesandt hat? Und er leitet seine Argumentation ein, und ich lese jetzt den Vers davor, als wir noch unmündig waren. Er gebraucht hier einen spannenden Begriff, mündig und unmündig. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Unmündig. Wir waren unterworfen. Wem waren wir unterworfen? Vorstellungen, die in dieser Welt herrschen. Dem Gesetz kann man auch sagen, die Anforderungen des Gesetzes, die erfüllt werden müssen, um gerecht zu werden, was keiner schafft. Und das einfach auch Jesus sagt, das kannst du versuchen, dann musst du es aber hundertprozentig machen. Und wenn du es nicht hundertprozentig machst, brauchst du es gar nicht versuchen. Dann ist es besser, du folgst mir nach und lässt dir die Gnade schenken, die ich dir erworben habe, die ich praktisch, ja, wir haben das alles schon heute eben gerade gesungen, am Kreuz für dich erworben habe. Als wir noch unmündig waren. Mündig, unmündig. Sklave, Tochter, Sohn. Darum geht es. Darum geht es im Grunde in dem, was Weihnachten hier passiert. Dass du nicht mehr unmündig sein sollst. Dass du nicht mehr Sklave bist von irgendwelchen Mächten, sondern dass du Sohn und Tochter wirst des Vaters. Immanuel Kant hat schon über Mündigkeit nachgedacht und hat Folgendes formuliert. Er hat gesagt, Mündigkeit ist das Vermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. In meinen Worten, mündig heißt selber denken, selbst denken, nachdenken. Mündig sein heißt, dass du anfängst, selbst nachzudenken. Mündig sein heißt, dass du anfängst, selbst hinzuschauen. Mündig sein bedeutet, dass du dir eine eigene Meinung bildest. Mündig sein bedeutet, dass du eine Verantwortung übernimmst für deine Entscheidung, dass du in eine Freiheit hineintrittst, die allerdings schon ein bisschen beängstigend sein kann, weil mit dieser Freiheit natürlich auch die Verantwortung kommt. Viel schöner ist es, unmündig zu sein. Viel schöner ist es, jemandem anderen zu sagen, du sag mir das, leite mich, sag mir, was ich machen soll. Dann haben wir auch jemanden, den wir beschimpfen können. Dann können wir sagen, ja, du hast es mir gesagt und ich habe es getan und schau mal an, was das jetzt für ein Mist ist. Das hast du mir jetzt aber gesagt und du bist schuld. Mündigkeit ist die Fähigkeit und die Berechtigung eines Individuums, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Und Gott wollte dich zu einem Menschen erlösen, der mündig wird. In Deutschland giltst du von 0 bis 6 Jahren als unmündig. Ab 14 bist du religionsmündig und auch begrenzt strafmündig. Ab 18 bist du eigentlich mündig. Und es ist in Deutschland auch ein zentraler Wert. Also eigentlich sind wir total in der Mitte dessen, was wir auch als Land machen wollen. Wir wollen, Mündigkeit ist ein zentraler Wert und Mündigkeit ist auch ein Fokus in unserem Bildungssystem. Das heißt, klar, die Botschaft von Jesus ist an allem, was wir hier tun, auch in unserem Land, nicht spurlos vorübergegangen. Nein, es hat es sogar maßgeblich geprägt. Und Menschen sollen erzogen werden, dass sie eine Fähigkeit entwickeln, informierte Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Und das wird hier in unserem Land als Grundhabe auch gesellschaftlicher Teilhabe gesehen. Also es ist etwas Erstrebenswertes eigentlich. Warum fühlen wir uns doch lieber und wohler, wenn wir unmündig sind? Warum? Dieses Beispiel mündig und unmündig habe ich in der Fahrschule erlebt. Da saß ich neben meinem Fahrlehrer und dann habe ich ein paar Faxen gemacht. Damals so als 17,5-Jähriger habe ich gerade meinen Führerschein gemacht. Ist man so verdrahtet. Dann sagt er, nee, Gottfried. Also solange ich neben dir sitze, fährst du so, wie ich will. Wenn du dann alleine fährst, kannst du fahren, wie du willst. Hat natürlich nicht gesagt, bis du verheiratet bist. Meine Ehefrau nicht erwähnt. So, aber solange ich neben dir sitze, fährst du so, wie ich will. Und dann irgendwann war der nicht mehr neben mir gesessen und ich musste Verantwortung übernehmen. Und ich musste Entscheidungen treffen. Und ich musste die Regeln beachten und entsprechend mich verhalten. Aber vielleicht hast du auch Angst vor dieser Freiheit. Vielleicht sagst du, nee, ist mir zu anstrengend. Denn das, was auf uns lastet, sind Vorstellungen in dieser Welt, die herrschen. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Und vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, aber die Vorstellungen, die in dieser Welt sind, das sind nicht irgendwelche Optionen. Das ist nicht irgendein Angebot, wo du sagen kannst, kannst du machen oder nicht, sondern diese Vorstellungen herrschen. Und wie viele Macht diese Vorstellungen haben, die in dieser Welt herrschen und wie viel Macht sie ausüben, das wird dir klar, wenn du sagst, nee, so mache ich das nicht. Nee, das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Nein, das will ich nicht. Versuch doch mal als junge Mutter zu sagen, nein, mein Kind gebe ich mit einem Jahr noch nicht in die Krippe. Also die Muttis, die unter uns sind, verstehen, was ich meine. Ein Aufschrei der Entrüstung. Ja, um Gottes Willen, wie kommst du auf so eine blöde Idee? Ein enormer Druck. Nee, Hexen, da mache ich nicht mit. Das ist nichts, woran ich glaube. Das ist überhaupt nichts, was in irgendeiner Weise mit mir zu tun hat. Da will ich eigentlich auch gar nicht, dass das in meinem Umfeld, in meinem Bereich zum Thema wird. Essen, wie ich sprechen soll. Vorstellungen, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber Vorstellungen, die in dieser Welt herrschen, die ihre Macht ausüben, die uns sagen, so musst du das machen und wenn du das nicht so machst, dann bist du. Wie viele Macht diese Vorstellungen ausüben, merkst du dann, wenn du dich ihnen nicht unterwirfst. Wie viel Macht diese Vorstellungen ausüben, wie man Mutter sein muss heutzutage, wie man Vater sein muss, wie man Mann ist, wie man Frau ist und alles dazwischen, wie man Kind ist und wie man Senior ist und wie man, es ist unglaublich. Und Jesus sagt, wisst ihr was, Leute? Ich möchte euch eigentlich erlösen. Ich möchte eigentlich, dass ihr mir nachfolgt. Dass ihr Licht in diese Dunkelheit bringt, dass ihr meine Herrlichkeit sichtbar werden lasst, dass ihr mein Reich verkündet, dass ihr verkündet, dass es Rettung gibt, dass es einen Weg zum Leben gibt, dass es Freiheit gibt in Jesus, Freiheit, Sohn und Tochter des Vaters zu sein, seinen Willen zu tun. Luther hat ja schon mal so ein Buch geschrieben, Freiheit eines Christenmenschen, das hat ihn furchtbar in Schwierigkeiten gebracht, weil er hat nämlich damals schon gesagt, Leute, eigentlich sind wir total frei. Und dann hat damals die herrschende Kirche gesagt, um Gottes Willen, sagt sowas nicht, das ist ja furchtbar. Können ja nicht den Leuten sagen, sie sind frei. Freiheit ist aber auch nichts Absolutes. Deswegen können wir auch zum Beispiel zu unserer Gemeinde nicht sagen, wir sind eine freie Gemeinde. Denn von was bist du frei? Also wir sind eine selbstständige Gemeinde. Das bedeutet, selbstständig durch das Engagement der Leute unterstützt, selbstständig, keine Kirchensteuer. Das ist im Grunde das, was es sagt. Aber Beispiel, ein Zug, der sagt, ich möchte endlich frei sein. Ist er dann frei, wenn er am Acker fährt? Ist das eine Freiheit, die erstrebenswert ist? Und im Grunde musst du dich entscheiden. Und du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, ich möchte die Freiheit haben, die Jesus mir anbietet. Erlösung. Freiheit von dem Gesetz. Freiheit von den Vorstellungen dieser Welt. Oder ich möchte die Freiheit anbieten, die diese Welt mir anbietet. Wie viel Macht die Vorstellungen, die in Deutschland herrschen, ausüben, merkst du dann, wenn du dich ihnen nicht unterwirfst? Ist das zu krass? Ist das zu, kommt es dir zu nahe? Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass wir Menschen sind, die Jesus Christus nachfolgen. Und du brauchst ja gar nicht auf Deutschland nur zu gucken. Du kannst ja auf überall in der Welt gucken. Da gibt es überall Vorstellungen. Und wenn du anfängst zu sagen, ich will Jesus nachfolgen, ich will tun, was Jesus sagt, kommst du relativ schnell in Deutschland, nicht so ganz so schnell, aber in anderen Ländern relativ schnell an deine Grenzen, an die Grenzen der Vorstellungen, die dir erlauben, was du tun darfst und was du nicht tun darfst, wie du zu sein hast und wie du nicht sein darfst. Und natürlich ist es schön, angepasst zu sein. Viel schöner ist es, nicht selbst nachzudenken. Viel schöner ist es, nicht Verantwortung zu übernehmen. Doch als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, um zu sagen, ich möchte dich erretten, ich möchte dich herausreißen aus dieser Endlichkeit und Destruktivität und ich möchte dich hineinstellen in mein Reich, ich möchte dich zu einem Erben machen, zu einem vollwertigen Sohn und einer Tochter. Ich möchte dich zu meinem sozusagen Botschafter machen, als Repräsentant meiner selbst. Ich möchte, dass du Erlösung verkündigst, dass du Freiheit hineinbringst zu den Menschen und nicht neue Gebundenheit. Auf diese Welt, auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die unter dem Gesetz waren. Und weil ihr Söhne und Töchter seid, hat Gott was ganz Spezielles gemacht. Das hast du vielleicht heute schon auch gespürt. Dein Herz ging auf und in deinem Herz hat etwas resoniert. Das ist genau das, was der Heilige Geist wirkt. Paulus hat das so ausgedrückt, er hat seinen Heiligen Geist, den Geist seines Sohnes in dein Herz gegeben und dieser Geist ruft, aber Vater, bring dich in eine neue Beziehung zu dem Vater. Du bist angenommen, du bist geliebt, du darfst so sein, wie du bist. Du hast enormes Potenzial, hör dir die letzten 5 Predigten an. Du darfst dein Leben gestalten, du darfst Verantwortung übernehmen. Vor allen Dingen, und das Schönste ist, du darfst Licht in dieser Welt sein. Du darfst Salz in dieser Welt sein. Du darfst Auswirkungen in diese Welt haben. Du darfst Segen in diese Welt hineinsprechen. Du darfst Frieden in diese Welt hineinsprechen. Du darfst Entfaltung und Potenzial und alles, was Jesus, wenn du das in den Evangelien guckst, gemacht hat, das darfst du auch tun. Du darfst Heilung sprechen, du darfst Veränderung sprechen, du darfst Versöhnung. Alles das, was wir ja auch im Evangelium sehen und Jesus sagt, schau mich an, dann siehst du den Vater, schau mich an, dann kannst du anfangen zu begreifen, worum es eigentlich geht. Und darin zeigt sich dann, dass du nicht mehr Sklave bist, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe. Also Sohn, ihr Töchter, ich füge mal Tochter mit hinzu. Wenn du Sohn bist oder Tochter, dann auch Erbe. Gott selbst will das. Gott hat einen Erbschein geschrieben. Er hat gesagt, ich möchte dich als Erbe einsetzen. Ich möchte dich zum Segen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich möchte dich senden. Jesus sagt, ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ihr urteilt nach den Vorstellungen und Philosophien dieser Welt. Das mache ich nicht. Ich betrachte die Dinge aus der Perspektive und den Möglichkeiten meines Vaters. Und ich wünschte mir, dass du Weihnachten neu die Augen aufmachst, vielleicht dich demütigst, vielleicht deinen Stolz beiseite legst, all deine Gedankengebäude, deine luftigen Konstruktionen, vielleicht die Zeit auch nutzt, wenn du jetzt am 24. nicht unbedingt in den Gottesdienst gehst, zu beten oder dazwischen zu beten und zu sagen, Jesus, zeig mir, was das jetzt für mich ganz konkret bedeutet, dass du gekommen bist, um mich freizukaufen, dass ich nicht mehr unmündig bin, sondern mündig, dass ich in der Freiheit, in der Beziehung zu dir leben darf. Und wenn du jetzt noch ungläubig bist, dann sagt Jesus, setzt er noch einen drauf und sagt, glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Aber wenn ihr immer noch nicht glaubt, dann schaut doch einfach hin, was ich gemacht habe. Schaut doch einfach hin, was ich gemacht habe. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Und deswegen haben wir die Evangelien. Deswegen hat uns Matthäus, Markus, Lukas und Johannes es so genau aufgeschrieben. Weil das ist wichtig für uns, dass wir schauen, was durch ihn geschieht. Schau, was durch ihn geschieht. Und vielleicht kann das auch dieses Weihnachten dein Gebet sein. Jesus, Heiliger Geist, zeig mir, wer du wirklich bist. Zeig mir den Vater. Zeig mir den Vater. Ich möchte den Vater sehen. Und ich möchte mich dir neu unterordnen. Alles, was im Namen meines Vaters, was ich im Namen meines Vaters tut, zeigt, wer ich bin. Herr, öffne uns die Augen. Herr, lass uns sehen. Herr, öffne uns die Herzen. Herr, lass uns begreifen. Und ich bete, Herr, dass du uns neu sendest, dass du uns neu berufst, dass du uns zu Werkzeugen machst, dass Weihnachten, dieses Weihnachten 2024 lebensverändernd ist, weil wir beginnen, dir ganz neu nachzufolgen. Als aufrechte Menschen, als mündige Menschen, als Söhne und Töchter des Vaters, die rufen, lieber Vater. Wenn das dein Gebet ist, steh auf. Die Kinder leiten uns jetzt in ein letztes Lied, ein Partylied, wo du richtig abrocken kannst und noch ein bisschen hineingenommen wirst in das, was wir im Kinderlobpreis machen, jeden Monat. Steht auf und lasst uns Gott feiern.